Also haben Staaten im Euro drauf gesetzt, erstmal, dass sie hier ein besseres, national tauglicheres Mittel ihrer Konkurrenz kriegen. Vergemeinschaftung als Grundlage der Vergemeinschaftung des Geldes, als Grundlage der Konkurrenz gegeneinander. Und den Standpunkt, dass man im Euro ein taugliches nationales Mittel hat, den geben Sie ja nicht mal auf, wenn Sie als Euro-Verlierer praktisch vorm Bankrott stehen. Also auch das zur griechischen Regierung. Die hat sich ja am Ende doch bereit gefunden, die ganzen Regelungen, die Härten der Vorschriften auf sich zu nehmen, im Land durchzusetzen, nur eigentlich aus dem einen Grund. Ihnen ist der Kredit von der EZB, die Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit im Euro, so irgendwie die Aufrechterhaltung ihrer Euro-Zugehörigkeit wichtiger gewesen als alle Fragen. Und was heißt das dann fürs Land, was heißt das fürs Volk? Wie stehen wir dann eigentlich da und schon gleich offenbar gegen alles, was sie als linke Regierung mal versprochen hatte, was sie auf keinen Fall durchsetzen wird? Also auch die Regierung hat sich dem Standpunkt unterworfen und ihn am eigenen Land exekutiert, und zwar sehr negativ, dass an der Zugehörigkeit zum Euro nicht diese Nation nicht vorbeikommen, nicht vorbeikommen will, dass es immer noch für sie das bessere Lebensmittel ist als die Drachme, weil es eröffnet dieser Nation überhaupt so etwas wie einen tauglichen Kredit. So, das war der Beschluss, wo man sehen kann, mit welcher Entschiedenheit hier selbst die geschädigten Nationen den Standpunkt festhalten, wir wollen den Euro behalten. Wir wissen, dass der Euro das gute, das bessere Geld, das bessere Lebensmittel für unsere Nation ist, und dafür legen sie ganz viel vom ökonomischen Leben in ihrem Land brach. Um da mal also auch wieder auf den Ausgangspunkt zurückzureflektieren. Jetzt wird also Griechenland deswegen, weil es sich auf dieses Geld geworfen hat, in diesem Geld seine Niederlage bilanziert. Am Ende deswegen, weil es das Geld nicht mehr in der Nation verdient wird, ausreichend. Glatt für dieses Land sich total katastrophal geltend macht, dass es dann auch keine Hoheit über das Geld mehr hat. Das ist, dass Wien auswärtiges Geld verdienen muss, aber nicht verdienen kann. Alles das kann man sagen, und dass dann diesem Land die Konsequenzen aufgenötigt werden, dann müsst ihr euren Laden halt zur Hälfte brachlegen. Kann man sagen, das ist weder ein Werk der Vernunft, also was der Schäuble immer sagt, das ist ökonomische Vernunft. Aber das ist auch umgekehrt, das sollte man nicht einfach drunter fassen, das ist asozial, das ist ungerecht, das ist unsolidarisch. Sondern wenn jetzt den Griechen, also dem griechischen Staat, quasi sein Souveränitätsgebrauch vorgeschrieben wird, dann ist das, wenn man so will, nach allen Grundsätzen des Geldes, dessen sich da auch Griechenland bedient, nur gerecht. Weil das ist die Gerechtigkeit, naja, der ökonomischen Ordnung, der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, auf die sich dieser Staat im Verein mit anderen festgelegt hat, nämlich dass er sich eine ökonomische Konkurrenzniederlage eingehandelt hat. Die heißt dann aber in Bezug auf dieses gute Geld, was der griechische Staat benutzen wollte, dann hat er auch seine Souveränität ein Stück weit verloren, dann unterliegt er auch dem Kommando derjenigen, die dieses Geld als ihren Reichtum jetzt regieren und am griechischen Staat geltend machen, dass er es nicht verdient hat, dass er sich also zu viel geleistet hat. Dieses politische Urteil ist quasi die sachgesetzliche, die sachnotwendige Konsequenz dessen, dass es erstens hier um staatliche Kreditwürdigkeit, um Geschäftsfähigkeit und zweitens in einem Gemeinschaftsgeld geht, das die einen in der Konkurrenz verdient haben, die einen Nationen und Griechenland nicht. Ein letzter Punkt.
Vielleicht ja. Mal eine Minute ja. Zum Nachdenken.
Ja, ja, ich rede so vor mich hin. Ihr müsst halt, nein, ihr müsst euch melden, auch wenn was nicht verstanden ist oder wenn er meint, das geht jetzt zu schnell.
Ja? Ja, ich habe eigentlich nochmal eine Frage zum ersten Punkt mit diesen Staatsanleihen. Also eine Staatsanleihe ist ja jetzt nicht das gleiche wie ein Kredit, das jemand, also was irgendwie jemand rausgibt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum. Also nur um, also du hast ja gesagt, um sagen wir mal, die dem Staat Geld in die Hand zu geben, dass er dort dann ja, das Volk einrichtet, dass dort ordentlich gewirtschaftet wird. Aber ich verstehe immer noch, also trotzdem nicht genau, warum jetzt, also wer kauft solche Anleihen und was für genau die Zwecke damit haben oder ja.
Gut, wie gesagt, es heißt ja immer, der Staat hat die Freiheit, der kann doch Geld drucken. Kann er ja auch, macht er ja auch, das macht ja auch die EZB, aber auf eine ganz eigentümliche Art und Weise. Die sagt erstens nicht, wir finanzieren überhaupt, ein Staat finanziert sich nur per Steuern. Ist jedem geläufig, ist aber ja auch mal was man mal eine Minute lang festhalten soll. Ein Staat ist also überhaupt nicht jemand, der sagt, ich wirtschafte solide, ich halte mich an das, was reinkommt, weil da bin ich auf der sicheren Seite. Nein, der steht da schon auf dem Standpunkt. Er hat viel mehr vor. Er will viel mehr. Er hat viel mehr politisch zu beherrschen und zu regieren, als dass er sich an das halten täte, was er aus seiner Gesellschaft an Geld rauszieht. Das Zweite ist, er zieht aber Geld aus seiner Gesellschaft raus. Da sind die Steuern ja schon auch. Aber das macht er gleich so, dass er schon da aufpasst, dass er nicht den Falschen zu viel wegnimmt und so weiter. Also schon da steckt ja die Rücksicht drin, ich darf Kapitalisten nicht das Eingemachte wegbesteuern, weil die müssen ja wieder investieren. So, das ist alles Steuer. Aber jetzt sagt der Staat, er hat was vor, er führt Krieg, er regiert sein Volk, er macht Investitionen in Infrastruktur und so weiter. Und er tät sich ja quasi die Hände binden, wenn er sich an das Geld halten tät, was er meint, guten Gewissens wegnehmen zu können. So, was ist jetzt die Leistung von Staatsschulden? Das ist eigentlich eine Art der staatlichen Finanzierung, wo es sich über alles hinaus Geld besorgt, was als das, was in der Gesellschaft schon im Grund produziert worden ist. Nämlich, ja, kommt gleich, er bietet Banken an, ich gebe euch Versprechen in Form von Schuldpapieren, die werfen sogar Zinsen ab, ich schmieg mich richtig an euer Geschäftsgebaren an. Ihr vergebt ja sonst auch Kredit, ich mache mich quasi zum Kreditnehmer. Tu als Staat so, wie ich verdiene immer was, von dem zahle ich euch Zinsen und so weiter, also könnt ihr mir Kredit geben. Und da, das ist eine Art und Weise, aus dem Staatsbedarf nach Geld ein Geschäftsangebot an seine Gesellschaft, an die Banken zu machen, ans Finanzkapital. So, jetzt hat der Staat über die Kredit und die haben Staatspapiere und mit denen gehen sie zur Zentralbank und da können sie sich zum Beispiel damit refinanzieren und Geld holen. Und so kommt dann über die Zentralbank Geld in die Welt, zum Beispiel. Aber das ist eigentlich eine Konsequenz. Erstmal ist der entscheidende Punkt hier, sagt der Staat, er finanziert sich nach den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs in seiner Gesellschaft. Er macht aus seinem Kreditbedarf ein Geschäftsangebot, um worauf ist das eigentlich gegründet? Was stiftet da das Vertrauen? Warum machen Banken das mit? Der Staat verdient doch nichts. Das war mein Argument. Die setzen auf die Macht, auf das Kommando des Staats über eine Gesellschaft, dass er in der immerzu Wachstum produziert. Dass er im nächsten Jahr mehr Steuern einnimmt, dass überhaupt das ganze Geschäft besser geht. Dass dieser Staat also eine solide ökonomische Basis im Treiben seiner Gesellschaft hat und das macht ihn kreditwürdig. Sonst hat er ja nichts zu bieten, außer die Herrschaft über so einen Laden. So, und das ist dann aber auch quasi der Auftrag, das Selbstversprechen des Staats, was schon in seiner Finanzierung steckt. Ich sorge dafür, dass in der Gesellschaft aber auch alles kapitalistisch vorangeht. Sonst übrigens sagt irgendwann das Finanzkapital ja auch, wie im Fall Griechenland, schauen wir mal genau hin, was war denn da an Wachstum? Da ist ja gar nicht so viel Wachstum zustande gekommen. Wenn der Beschluss einmal da ist, hier hat ein Staat Kredit genommen, aber die Gesellschaft produziert gar kein Wachstum. Wenn das als Urteil des Finanzkapitals heißt, das reicht nicht, dann verliert der Staat seine Kreditwürdigkeit. Und das große Rätsel ist, wann ist eigentlich der Punkt? Ja, aber erstmal, um den sollte man sich nicht kümmern. Wann sagt das Finanzkapital plötzlich, na, aber dem Staat trauen wir nicht mehr, wir schauen uns die Wachstumszahlen an und die genügen uns nicht. Ja.
Wir haben jetzt gerade mal gesagt, dass der Staat nur Herrschaft anzubieten hat, aber eigentlich leben wir ja in einer Demokratie. Ich meine, klar, kann sein, dass die Demokratie unterwandert ist, aber es kann auch sein, dass sozusagen alle Bürger des Landes sich dafür entscheiden, ob sie in Infrastruktur investieren wollen. Und dann wäre es keine Herrschaft mehr, sondern dann wäre es eine demokratische Willensbildung, das, was man als Gesellschaft sozusagen sich wünscht, das wird halt gemacht. Und wenn man das eben nicht mit den Mitteln hat, die man jetzt hat, dann braucht man die sich von jemand anderem. Aber ich wollte noch eine andere Frage stellen, wie alt ist denn das Zentralbankkonzept, von dem Sie jetzt sprechen, weil ich kann mich erinnern, irgendwie im 18. Jahrhundert kam so die Idee von Bankiers auf, die sozusagen als Sicherheit ihre Grundstücke hatten, weil sie ja meistens Grundbesitzer waren. Und da gab es ja eigentlich, da war es noch sehr dezentral, der Kapitalismus, und da steckte ja eben auch eine Art Wert dahinter, weil ein Grundstück wuchsen ja Ressourcen.
Sondern alles geplatzt.
Und so weiter.
Also das, ja, das hat es mal gegeben.
Wie ist dann sozusagen die Transformation zustande gekommen von diesem eigentlich, sag ich mal, guten Konzept, wo jeder seine Banknoten ausgeben konnte, die wie so eine Art Schuldschein waren, dazu, dass es halt jetzt so.
Ja, also diese Idylle über das 18. Jahrhundert, die stimmt halt schon nicht.
Wie könnte man diese Entwicklung wieder umkehren?
Also wie immer, eigentlich wollte ich nicht drüber reden, wie war es mal und wie ist es dazu gekommen, sondern erstmal, was ist unterwegs. Und kaum ist man im historischen Feld, kann ich nur sagen, diese Idylle, wie du das darstellst, damals haben ja Grundstücke dahinter gestanden und die waren ja quasi der gute Wert. Erstens ist es auch damals grandios geplatzt.
Ich meine, das ist nun mal so, ich meine, kein Mensch kann in die Zukunft gucken.
Ja, eben. Aber auf die Zukunft spekulieren können Sie.
Hier in John Maynard Keynes gelesen, im Originalzeit, der hat ja die These aufgestellt, dass Spekulation auch was Gutes sein kann.
Ja, aber wie gesagt, eigentlich hast du es selber gesagt, in die Zukunft schauen kann man nicht, aber offenbar auf die Zukunft, auf Wachstum spekulieren. Und sagen, das schreibe ich mir heute aus als Vermögen gut. Das geht offensichtlich. Es geht, das Versprechen, es wächst. Demnächst ist alles mehr wert. Der Staat hat immer wachsende Einnahmen. Auf dieses Versprechen hin kann man offenbar verwerten.
Also es ist ja immer eine ständige Transformation. Ich meine, heute was wert ist, muss ja nicht der Wert von morgen sein.
Ja, aber es ist ja...
Muss ja nicht heißen, Wachstum muss ja nicht heißen, dass es ein absolutes Wachstum ist.
Nein, muss es auch nicht.
Wenn du Glück oder was weiß ich. Dein Beispiel, das was heute wert ist, morgen ganz anders aussehen kann, da hast du doch deine Grundlage, dass du vorher gesagt hast, früher Banken, die hatten Werte, die ganz sicher waren, so Grundstücke, das war viel besser.
Von sicher habe ich nicht gesprochen.
Ja, aber dann kannst du auch wieder streichen, dass die Werte da liegen hatten.
Aber ich meine, es ist relativ sicher, dass die Erde weiter existieren wird und dass wir dann...
Ja, aber dann...
Naja, so sicher ist das auch nicht. Nein, aber wo landen wir? Verstehst du, wo landen wir, wenn wir uns jetzt fragen, hat die Erde Bestand? Wir reden doch über was anderes.
Es hat ja keinen Sinn, ich will ja auch nicht darüber reden, ob das sicher ist, kommt der Wert. Ich will nur sagen, es gibt einen Wert, und das, was heute was wert ist, muss nicht das wert sein, was morgen was wert ist.
Gut, ich komme gleich, ich wollte nur schnell dazu...
Eine kleine Anmerkung, ich habe das Gefühl, wir sind ja schon in Diskussion geschlittert.
Ja, macht ja nicht.
Ich würde gerne erst nur den Vortrag zu Ende.
Nein, das ist nicht schlimm, können ruhig...
Kennen Sie das Königreich Bhutan? Also wo sozusagen ein Unterrichtsfach existiert, was ist Glück? Das könnte man vielleicht auch noch, also man kann ja auch ein Wachstum von Glück sozusagen produzieren. Und das hätte ja wahrscheinlich keiner was dagegen, wenn das immer mehr steigt.
Nein, wie gesagt, mit dem Glück, wir reden eigentlich über was anderes, wir reden über die materiellen Grundlagen. Und jetzt wollen wir uns nicht drauf versteifen, man könnte ja vom Glück leben. So einfach geht es dann doch nicht.
Das ist nicht einfach, also das Unterrichtsfach ist nicht einfach. Aber vielleicht bei einer Sache mal bleiben, weil ich finde sonst viel zu viel.
Ja, es ist eigentlich ist es ein schöner Beitrag zu dem, dass darüber geredet wird, wie könnte man denn so ungefähr solide wirtschaften. Da ist schon unterstellt, Geld ist irgendwie was Eigentümliches. Jetzt kommt das Beispiel mit, na irgendwann hat es mal geheißen, wir geben Zahlungsversprechen aus auf Grundstücke. Sobald es irgendwann geheißen hat, na gut, dann werden zu viele von diesen Zahlungsversprechen eingelöst, war schon die Sicherheit, die da dahinter gestanden haben sollte, der Wert von Grundstücken sofort im Eimer. Und dann hat sich herausgestellt, es waren Zahlungsversprechen und es war kein verdientes Geld. Schon gleich, es war kein verlässliches Gold, was als materielles Reichtumsmittel existent gewesen wäre, sondern es war das Versprechen von Zahlung. Und eigentlich hat er bloß ein Beispiel wieder dafür genannt. Mal hat es geheißen, da stecken Grundstücke dahinter. Heute heißt es, da steckt die ökonomische Macht des Staats dahinter. Da steckt dann das Vertrauen dahinter, was die Banken und das Finanzkapital in dieses Geld steckt. Da steckt der künftige ordentliche Gebrauch des Geldes dahinter. Im Grund hat er, jetzt ist er gegangen, auch über nichts anderes geredet, als über das offensichtlich, und das war ja auch die Nachfrage, wie geht das? Hier jetzt in Bezug auf den Staat, das Versprechen, seine Macht ordentlich für Wachstum zu gebrauchen, ökonomisch verwertbar ist, dass dieses Versprechen zu Kredit wird, zu Geld in der Hand des Staates, weil es auf der anderen Seite bei Banken, bei Investoren als Vermögen gilt und auch behandelt wird, Zinsen abwirft und so weiter und von denen sogar als verlässliches Vermögen bei der Zentralbank in richtiges Geld umgewechselt werden kann. Also das ist mal das Faktum, wo ich sagen wollte, da merkt man mal, hier wird nicht verdientes Geld, sondern Aussicht vom Staat mit seiner Macht verlässlich versprochene Aussicht auf Wachstum wird jetzt für den Staat zum Geschäftsmittel und kommt als Vermögen, als Vermögenstitel in die Welt und tut da bei den Banken seine Dienste wie jedes andere Geld, über das die verfügen, auch. Das ist dann Bankvermögen. Und dass es in seinem Wert schwanken kann, dass es unterschiedliche Zinsen drauf gibt, dass da plötzlich für Staaten die Zinsen, zu denen sie sich finanzieren können, horrend steigen, ist ja nur ein Beweis dafür, dass sie den Wert nur in der Glaubwürdigkeit des Versprechens haben, dass die Banken dem Staat abnehmen. Wenn das Risiko, und Risiko ist eigentlich, wie sicher ist das Versprechen? Über nichts anderes hat er geredet mit, wie sicher ist das Versprechen, wenn Grundstücke dahinter stehen. So, wie sicher ist das Staatsversprechen? Das Urteil darüber macht den Wert, also auch die Teuerheit einer Staatsverschuldung aus. Steigen die Zinsen von, was weiß ich, 2% plötzlich auf 8 oder 12%, dann muss der Staat mehr Versprechen auf Bedienung in die Welt setzen, aber das funktioniert dann bis dahin, bis Banken sagen, sie glauben ihm gar nichts mehr. Auch das gibt es ja, dann ist der Staat bankrott. Dann gehen aber auch die Papiere, die er ausgegeben hat, die Versprechen, leiden dann in ihrem Wert, gehen im Zweifelsfall auch kaputt. Ich weiß nicht, ob dir das reicht, ob das deine Frage beantwortet.
Weil letztendlich soll das ja schon noch zurückkommen. Also die wollen ja die Anleihen auch wieder verkaufen.
Naja, und die geben sie entweder zur Zentralbank und holen sich dafür Geld oder irgendwann, die haben ja mehr Laufzeiten. Aber siehe da, wie zahlt der Staat die? Mit neuen Schulden. Wie kommen denn 60%, das wollte ich ja auch sagen, wie kommen 60% Staatsverschuldung dauerhaft zustande? Darüber, dass nie einfach zurückgezahlt wird, sondern immer Schulden quasi prolongiert, mit neuen Schulden bezahlt und neue Schuldverhältnisse eingerichtet werden. Also soll man sich auch nicht vorstellen, sowas wie, was der Schäuble sagt, die schwarze Null, was ja schon als riesengroße Ausnahme hochgehalten worden ist. Der deutsche Staat hat es mal geschafft, dass er glatt die Neuverschuldung mehr oder weniger auf Null stellen kann. Es war ja erstens schon eine Ausnahme. Zweitens ist es überhaupt nicht das Ideal eines Staats, er hält sich genau an das, was er einnimmt. Sondern hier war es mal umgekehrt, hier ist wirklich so viel beim Staat eingelaufen, dass er glatt sagt, er kann seine Neuverschuldung begrenzen. So, und ansonsten bleibt er auf seinem Berg von weiß nicht wie viel stehen, und wer es genau wissen will, muss nur nach Hamburg gehen, da ist ja diese Schuldenuhr. Die tickt ja immer und läuft sekundenweise, und da akkumuliert das. Und den Staat stört es überhaupt nicht, weil das Ausweis seiner Kreditwürdigkeit ist im deutschen Fall, und überhaupt kein Zweifel an der. Solange es heißt, das Wachstum stimmt, sind Staatsschulden eigentlich der Beweis dafür, wie gut es läuft, weil der Staat sie sich leisten kann.